Kaba, Kaba, wir lieben Kabarett Intim.
Hallo und herzlich willkommen zu Kabarett Intim, dem Podcast des Kabaretttheaters Distel in Berlin, wo wir übers, man höre und staune, Kabarett reden, im Allgemeinen und Speziellen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich zum einen mich. Mein Name ist Rüdiger Rudolph, ich bin, wie gesagt, der Dauergast hier in unserem Distel-Ensemble. Und zum anderen meine ich die vielen KollegInnen aus den verschiedenen Bereichen des Kabaretts, die Lust haben, sich mit mir über unsere Arbeit zu unterhalten. Hier an der Distel und natürlich auch woanders. Heute sind das wieder zwei ganz besondere Gäste. Ich wüsste auf Anhieb gar nicht, wie vielen Spielarten des Kabaretts ich sie überall zuordnen sollte. Sie machen beide Musik, sie machen natürlich auch Schauspiel, sie schreiben und komponieren und machen sicherlich auch noch andere Dinge, die ich hier mit Sicherheit vergesse in dieser Aufzählung. Deshalb hole ich sie jetzt mal schnell dazu. Ich freue mich auf Melanie Haupt und Boris Leibold. Bis gleich.
Kabarett Intim.
So, und wenn jetzt alles geklappt hat, habe ich hier bei mir in der Leitung Melanie Haupt. Bist du
ja,
da?
Ja, ist richtig.
Und
ja, ja,
bin da. Und Boris Leibold.
Ja, hallo.
Fantastisch. Ihr Lieben, ich habe mir was überlegt. Heute zum ersten Mal hier bei Kabarett Intim, quasi eine Premiere. Ich bitte meine Gäste um etwas, was ich noch nie Gäste gebeten habe. Wollt ihr euch vielleicht mal kurz selber vorstellen? Melanie. das habe ich noch nie gemacht. Möchtest du?
Das genau aus den Gründen. Ich mich selber vorstellen.
Ja.
Ja. Also,
nur ganz kurz, was machst du denn eigentlich so, Melanie?
Was mache ich eigentlich so? Also, ich würde mal sagen, ich bin Kabarettistin, Schauspielerin, Sängerin, Autorin. Ich spiele meine eigenen Stücke, die schreibe ich mir selber, entweder solo bzw. mit einem Gitarristen zusammen, der begleitet mich, Jonathan Bradueff, oder ich spiele mit einer ganz alten Freundin und Kollegin Judith Jakob zusammen. Beziehungsweise wir hatten auch mal ein Trio, aber nun sind wir ein Duo, denn auch die Krise hat bei uns einen Arbeitsplatz gekostet. Hm. Und ansonsten bin ich, wenn gerade nicht Pandemie ist, auch mit Bodo Wartke unterwegs. Und ja, so. Ach so, genau, ich habe noch eine Band. Eine Band habe ich. Stimmt, ja, man vergisst es ja. Ich habe anderthalb Jahre nicht gearbeitet. Ich habe es wirklich kurz vergessen. Eine Band, mit denen spiele ich zusammen Lieder von Hildegard Knef. Ja, wunderbare Band, großartige Leute. Das macht sehr viel Spaß.
Fantastisch, also, großartig. Das ist ja schon mal nicht wenig, was du da alles machst.
Dann, ja, also theoretisch, ne?
Theoretisch, abgesehen von den letzten anderthalb Jahren. Ja. Neulich hat auch einer zu mir gesagt, Rüdiger, wenn ich übrigens sage letztes Jahr, dann meine ich immer vor zwei Jahren. Das letzte Jahr zählt nicht, aber so geht's, glaube ich, uns allen. Ja. Boris, wollen wir mal sehen, ob du das noch toppen kannst? Möchtest du dich vielleicht auch mal mit allen deinen Berufsbezeichnungen vorstellen?
Ja, das ist jetzt tatsächlich kaum zu überbieten. Ich bin also Boris Leibold, ich bin 48 Jahre, ich habe eine tolle Ehefrau und zwei Kinder. Und das hat mich in den letzten eineinhalb Jahren wahnsinnig ausgefüllt. Also die Familie, dann bin ich geborener Theatermusiker, würde ich sagen. Ich bin Teilzeitkabarettist, Teilzeitmusikkabarettist. Und ich bin Dozent an der Hochschule. Also ich bin hier an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und arbeite mit angehenden Schauspielerinnen und Schauspielern musikalisch.
So. Toll. Ja, du, auf der Webseite, google euch natürlich dann meine Gäste auch immer mal, obwohl ich euch natürlich auch alle kenne, google ich euch immer. Und da war ich auch auf der Seite von der Ernst Busch und da stehst du als Dozent für Musik, Boris.
Ja, schräg, ne?
Das ist ja völlig schräg. Also
ja, dabei mache ich eigentlich, es geht um, also wie heißt denn das offiziell? Liedgestaltung heißt es, glaube ich, was ich da mache. Ja, also wir versuchen sozusagen den Charakter des Schauspielers, der Schauspielerin hervorzubringen auf musikalische Art und gucken, was sind das da für Farben, die da so entwickeln können und so. Also wie interpretiere ich ein Lied und wie steht es mir?
Fantastisch. Ja, da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Ihr habt aber beide relativ zu Anfang schon direkt gesagt, dass ihr Kabarettisten seid. Wie ist es denn dazu gekommen? War das erklärtes Ziel, Kabarettist zu werden, Melanie?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich dann auch gewundert, beziehungsweise es hat sich dahin entwickelt. Also, ich habe ja, was heißt ja, also ich habe im mit Schauspiel angefangen, habe die ersten 10 Jahre in Theatern gearbeitet und ja, vor eigentlich genau, 21 Jahren haben Boris und ich uns zusammengefunden. Ja, doch Boris, denn ich bin ja auch schon 47, du bist schon 48, siehst du mal.
Seid so jung.
Haben wir uns zusammengefunden, weil ich beim Bundeswettbewerb Gesang einen Preis gewonnen habe und dann haben die mich danach gefragt, ja, sie haben doch sicherlich einen Abend und ich so, ja, klar, kein Problem, ja, sicher habe ich. Und dann habe ich aufgelegt, habe ich Boris angerufen, habe gesagt, ich brauche ein Programm. Und Boris war so bekloppt, das dann mit mir zu machen. Diesen Abend haben wir sehr lange gespielt und ja, das war einfach sehr schön. Ja, das haben wir sehr lange gespielt.
Also das habt ihr nicht nur sozusagen mal eben kurz für den Wettbewerb aus dem Boden gestampft, sondern damit habt ihr dann auch später, habt ihr gespielt?
Ja, also ja, bestimmt bis, bis wann haben wir das gespielt, Boris? 2010, 11? 12,
ja,
also irgendwie
Richtung,
sowas?
Ja, richtig lang.
Also 10 Jahre
ja,
bestimmt.
10 Jahre haben wir das gehalten.
Das und 8 Jahre davon haben wir nur geprobt.
Genau, wir haben eigentlich immer geprobt, egal, wir noch in meiner Studentenklause in Mannheim.
Moment,
ja,
ich muss noch ein bisschen nachfragen. Melanie, du warst, wenn ich das richtig gesehen habe, in Essen auf der Volkwang, ne?
Ja, genau, das ist richtig.
Auf der altehrwürdigen Volkwang-Schule. Die ist übrigens, kann das sein, dass sie gar nicht mehr in Essen ist?
Doch, natürlich ist sie in Essen.
Ist sie? Ja, nee, die war in Essen, also, aber ich habe sie nicht mit Bochum zusammengelegt worden. Das muss ich alles mal recherchieren.
Nein, also nicht die Gebäude, sondern, also beziehungsweise man hat etwas ausgelagert, das ist aber auch in Essen werden. Das heißt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die Mühle. Ich glaube, die fahren so ein bisschen hin und her, dann findet Unterricht, glaube ich, statt. Aber das ist jetzt auch nur so Halbwissen in Bochum und in Essen. Also das war alles lange, lange vor meiner Zeit natürlich. Und damals war es noch in Essen-Werden, einfach in diesem wunderbaren, schönen Gebäude, wo ich jeden Morgen reingegangen bin und dachte so, krass, hier kann ich studieren, das ist der Wahnsinn.
Ja, das höre ich immer wieder von Studenten von da, ja.
Ja, das war wirklich, da gewöhnte man sich auch nicht dran, also ich jedenfalls nicht und auch, glaube ich, meine Kollegen nicht. Ja, das war sehr schön. Ich habe da Musical studiert und fand aber Musical jetzt nicht unbedingt meinen Berufswunsch. Aber damals war der Studiengang sehr auf die einzelnen Bereiche ausgerichtet. Also man hat halt Tanz, Schauspiel, Gesang studiert. Und wer dann das Ganze sozusagen zusammenpacken wollte zum Musical, konnte das machen. Wer lieber nur Gesang machen wollte, konnte das auch. Oder nur Schauspiel. Dafür habe ich mich dann am Ende entschieden.
Großartig.
Und genau, bin erstmal ins Schauspielengagement gegangen. Und genau, ich wollte natürlich nicht aufhören zu singen. Und deswegen hatte ich dann den Gesangswettbewerb mitgemacht. Und dann kam die ganze Sache mit Boris, ein Glück zu wahr, um schön zu sein. Hieß der Abend nach Côte Bois. Das sind, glaube ich, die Bücher von ihm, die auch so heißen. Genau, das passte wunderbar. Ja, da haben wir beide uns irgendwie wild ausprobiert und immer ganz fürchterlich viel geprobt, weil ich musste immer ganz viel proben. Und Boris dachte immer so, Gott, warum muss die Frau immer so viel proben? Können wir nicht einfach auftreten? So wie ich das mit Björn mache, ne? Genau.
Und darf ich fragen, wie viel Zeit lag zwischen, okay, Boris, ich brauche ganz schnell ein Programm und ihr hattet das Programm? Also wann hast du sozusagen da ein fertiges Programm gehabt?
Ja, ich glaube, das waren 2 Wochen, oder, Boris?
Ja,
ich
das
glaube, es waren
irre schnell gehen und das war sozusagen der Köder, dass wir in sehr kurzer Zeit ein ganzes Programm geprobt haben. Und da war ich dabei und wusste nicht, dass Melanie sich zu so einer Perfektionistin entwickeln würde.
Er hat so blauäugig Ja gesagt.
Ja, ich habe gesagt, ja, dann mache ich das halt.
Ja, genau. Ja, da haben wir 10 Jahre haben wir geschwitzt und nein,
ja, aber wir hatten auch wunderschöne Auftritte in der Zeit.
Wir hatten super
Auftritte. Also wir haben geprobt.
Nein, wir haben nicht nur geprobt, weil der erste war nämlich noch im grünen Salon und deswegen dachten wir, okay, hier müssen wir aber auch irgendwas Vernünftiges zusammenstellen.
Entschuldige, grüne Salon in der Volksbühne.
Ja, genau. In Berlin, das kam durch den Wettbewerb, ne?
Ja,
und,
okay.
Genau, und dann und dann waren wir aber auch im Goethe-Institut in Toronto und in Regina, das ist irgendwo in der Mitte von Kanada im Outback. Da haben wir auch sehr schöne, sehr lustige Aufführungen gehabt vor deutschen ausgewanderten Menschen.
Also es war der Deutschlehrerverband von Saskatchewan und der bestand, glaube ich, aus 12 Personen und die waren auch alle in diesem Klassenraum, in dem wir dann spielen mussten.
In dem wir gespielt haben, wir hatten einen wunderbaren Hintergrund. Hund. Ich erinnere mich noch, es hing da so, kennt ihr diese Tierbilder, die man aus diesen Apothekenzeitschriften kriegt? Ich glaube, das hing da. Es war sensationell, das Klavier war völlig verstimmt und ich weiß noch, dass es unfassbar stressig war. Und Boris und ich waren dann schon so eingespielt, dass wir über Augenkontakt quasi Striche gemacht haben von dem Abend. Ah. Und dann war er nur noch halb so lang. Aber
du wusstest, wenn er im Takt 12 ein kurzes Nein andeutet, dann wird die letzte Strophe, fliegt dann raus. Okay.
So ungefähr. Also es war wirklich on the fly, haben wir dann eine Strichfassung gemacht. Und weil es war wirklich, also das Klavier war wirklich nicht zu gebrauchen. Aber gut, für eine lustige Story hat es dann gereicht. Aber in Toronto war es sehr schön.
Na gut, ich sag mal, man hat im Kabarettbereich, gerade bei kleineren Bühnen, ja öfter mal mit nicht so richtig guten Klavieren zu tun, Boris,
ja,
oder?
Mit widrigen Umständen. Ja, absolut, nein. Also
ich weiß nicht, ihr seid ja sicherlich auch schon mal in der Scheinbar hier in Berlin aufgetreten. Da hat mal ein Kollege gesagt, das wäre so, als würde man auf einen zwei Wochen, das Klavier da wäre so, als würde man auf einen zwei Wochen alten Leichnam einprügeln.
Nee, Boris und ich tatsächlich nicht, aber ich war mit Bodo da. Ja, klang es so schlimm? Ja, vielleicht. Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja.
Auch das ist lange her.
Das ja, hat man ja immer noch, ne? Aber man kann nicht so viel machen. Ich habe dann von Bodo Wartke erfahren irgendwann, dass der in seine Verträge reinschreibt, er hätte gerne einen Hocker, der nicht quietscht fürs Klavier.
Ach, tatsächlich?
Und ja, genau. Und seitdem habe ich das habe ich ihm nachgemacht. Das ist eine Sache, die ich ihm nachgemacht habe. Und die Hocker quietschen trotzdem alle, aber man kann dann immer sagen, Mensch, habt ihr das nicht gelesen, Leute?
Fantastisch. Ja. Fantastisch. Das sind diese Touranweisungen, ne?
Ja, genau.
Ja, wie heißt die? Rider heißt die, glaube ich, im Englischen, ja. Ich habe mal gelesen, dass bestimmte Bands, jetzt erzähle ich auch in Anekdoten, zum Beispiel da Sachen reinschreiben, die ihnen gar nicht so wichtig sind, aber anhand derer sie sofort sehen können, sie sobald sie an den Auftrittsort kommen, ob ihre Anweisungen gelesen worden sind. Zum Beispiel, ich glaube, irgendeine große amerikanische Rockband hat reingeschrieben, sie wollen M&Ms haben hinten in ihrem Backstage-Raum. Soweit so gut, aber sie haben sich auf eine Farbe, glaube ich, festgelegt. Sie wollten nur gelbe M&Ms oder nur grüne. Sprich, sobald du in diesen Raum reinkommst, wo du denkst, total verrückt, aber für sie hatte das halt die Wirkung, du kommst rein, siehst, da stehen Schalen mit grünen M&Ms, alles klar, hier werden wir ernst genommen, hier wurden die Anweisungen gelesen.
Ah ja, okay.
Jetzt bringe ich euch auf Ideen, oder?
Aber das finde ich jetzt auch ein bisschen fies. Also man in diesem Bereich sozusagen, in diesem Kleinkunstbereich, da landest du dann ja oft, sagen wir mal, bei so einer Veranstaltung eines Kulturvereins oder so. Und das sind so rührige Leute, die sich da engagieren und dann irgendwie... Fies muss man ja nicht sein.
Nein, die will man jetzt nicht mit grünen M&Ms belasten. Das stimmt.
Nein, dafür kriegt man leckeres, selbstgemachtes Essen. Also,
das stimmt. Das stimmt. Nein, ich habe da auch nur die besten Erfahrungen gemacht.
Ja. Und das leckere, selbstgemachte Essen im Prinzip war das auch, was mich auf die sozusagen dahin geködert hat. Also muss man ja auch mal sagen, so die ersten Mucken, die man so gemacht hat, da wurde ja immer noch das Buffet angepriesen, wo man dann hinterher noch mit teilnehmen darf.
So, natürlich.
Das, stimmt, das war ja auch Teil der Gage.
Das war mit, ja, das war Teil der Gage und wirklich auch eigentlich ein Beweggrund, eigentlich der erste bei mir.
Muss man sagen. Und ich weiß noch, dass wir vegetarisch bestellt haben und dann gab es halt einfach Wurstsalat. Ne?
Ist ja auch Salat.
Ist ja Salat.
Ja.
Und Boris, als der Anruf kam von Melanie, dass da schnell ein Programm aus dem Boden gestampft werden musste, wo warst du da gerade so beruflich unterwegs? Welche Ausbildung hattest du zu diesem Zeitpunkt schon genossen?
Da war ich noch im Studium und da habe ich versucht, Jazz und Popmusik auf dem Klavier zu lernen.
Ah.
Das war sozusagen das Studium. Genau. Ich war
wo hast du das
schon
gemacht?
Schon in Mannheim. Ich war dann aber auch schon sozusagen eigentlich verloren im Sinne von ans Theater. Also ich habe da schon sozusagen erste Engagements am Theater gehabt und da wusste ich dann schon, da werde ich eh irgendwo landen. Von daher
okay, war
kam
das
der Anruf von Melanie genau richtig.
Und war das am Staatstheater Mannheim oder war das an anderen Bühnen?
Nee, das war erstmal war das am Landestheater Marburg.
Ach.
Genau, da erstmal die Provinz abgegrast.
Nein, bitte, aber kommst du da nicht auch ein bisschen her aus der Gegend?
Ich komme nicht nur ein bisschen, ich komme daher und da bin ich hingekommen durch die Sekretärin des Intendanten.
Bist du sicher, dass du das erzählen willst?
Ja, ich will das jetzt erzählen. Die Sekretärin des Intendanten, ja klar, Geschichten aus der Provinz kann man, finde ich, nicht oft genug wiederholen, denn die Provinz ist das, woraus hier alles kommt, auch in Berlin. Alles kommt erstmal.
Letztendlich, ja.
Ja, genau. Die hatte ein Programm von mir und meinem lieben Kollegen Björn Kuhn in Marburg in einem altehrwürdigen Café gesehen, in dem ich gespielt habe, als ich 17 Jahre alt war. Und das hieß, gern habe ich die Frauen geküsst. Wir hatten uns damals gewundert, dass das so erfolgreich ist. Vor. Ja, genau, das ist so alte 20er-Jahre-Schmonzetten sozusagen. Das war quasi mein Eintritt ins Theater in Marburg. Der Intendant hat dann gesagt, ja, wenn er das so ein bisschen kann und im Frack okay aussieht, dann kann er das machen, denn es waren die Comedian Harmonists. Und dann sozusagen, das war meine Qualifikation. Hat funktioniert. Und dann wollte ich da auch nicht mehr weg, sozusagen.
Ja.
Aus dem Theater.
Toll.
So war es bei mir.
Und so habt ihr dann das Stück viele, viele Jahre dann gemeinsam gespielt. Und aber offensichtlich hast du danach nochmal Schauspiel gemacht oder in der Zwischenzeit auch, Melanie. Warst du dann als Schauspielerin fest im Engagement irgendwo?
Nee, fest eigentlich nur ganz am Anfang, also so ein Dreivierteljahr. Und dann musste ich kündigen, weil das nicht so richtig mein Ding war.
Ja.
Ich bin dann immer als Gast engagiert worden an den verschiedenen Theatern. Also in Düsseldorf, in Düsseldorf am Schauspielhaus habe ich ein paar Jahre gearbeitet. Das war wirklich eine spannende Zeit. Das war
wann war das etwa?
Interessante. Bitte? Von 2003 bis 2006 habe ich da gearbeitet.
Okay.
Genau. Kurz davor war ich, ich habe in Neuss angefangen. Und da bin ich dann relativ bald gegangen. Und habe dann in Bielefeld Schauspiel auch einen Abend gemacht, auch über Hildegard Knef. Und damals habe ich schon gedacht, also irgendwann muss ich das nochmal einfach nur einen musikalischen Abend machen. Den Wunsch habe ich mir dann irgendwann erfüllt mit der Band. Genau, bis 2010 oder 2011 habe ich auch parallel immer noch Schauspielengagements gehabt und habe dann aber auch irgendwann mal ein Musical gemacht. Da habe ich nämlich Hello Dolly gespielt und es war sensationell. Es war eines der besten Produktionen, die ich je gemacht habe. Das war großartig in Wilhelmshaven. Und da stimmte irgendwie alles, das Ensemble und das war einfach super.
Ja, das ist ja der Witz. Musical macht ja dann, kann unglaublich Spaß machen.
Ja, ich liebe das. Also wenn wirklich alle drei Genres richtig gut zusammenkommen, ist das toll. Also eigentlich haben nicht Boris und ich, wir haben uns auf der Volkbank kennengelernt, weil wir nämlich eine Hochschulproduktion zusammen gemacht haben. Und die war nämlich auch einfach großartig. Boris hat Akkordeon gespielt und deswegen hatte ich ja Boris dann später auch angerufen, weil ich ihn daher kannte.
Okay.
Das war eine sehr, sehr schöne Produktion. Zwei Krawatten. Ich glaube, aus den 20ern ist die auch. Oder, nee, 20er. Ich glaube, Ende 20er Jahre. Und das war großartig. Aber jetzt die großen Musicals, das war halt irgendwie nicht so meins. Und deswegen dachte ich, ach nee, ich gehe erstmal ins Schauspiel. Und 2009, war das 2009? Ja, ich glaube ja. Nämlich auch Boris. Da war ich nämlich gerade bei Boris. Wir haben geprobt. Und dann kriegte ich eine Anfrage vom Komödien. Und ich dachte, es ist die Komödie in Düsseldorf. Und ich so, weiß jetzt nicht, Boulevardtheater, keine Ahnung. Und Boris so, bist du bekloppt, dass das Komödie? Du meldest dich da sofort. Und ich weiß nicht, ob du das noch weißt, Boris, aber das habe ich ziemlich genau abgespeichert. Mhm.
Also das Komödien war dir zu diesem Zeitpunkt kein Begriff?
Nö, genau. Aber ich habe das irgendwie nur so, ich habe da so drüber weggelesen und ich war jetzt auch gar nicht so, also so politisches Kabarett oder so, da war ich so gar nicht, auf der Spur war ich so überhaupt nicht.
Ja.
Und deswegen hatte ich das jetzt nicht so richtig auf dem Schirm und dann bin ich da hingegangen, habe da vorgesprochen, weil ich da eine Schwangerschaftsvertretung gemacht habe für ein Dreivierteljahr oder dann machen sollte und dann auch gemacht habe. Das hat dann gepasst, wie wir dann alle festgestellt haben. Und die waren dann so nett, dass nachdem die Kollegin wieder eingestiegen ist, dann irgendwie dachten, ach Mensch, also sie wollten irgendwie gerne mit mir weiter zusammenarbeiten und haben aus dem Grund tatsächlich ein Frauenensemble gegründet. Und Dietmar Jacobs und Christian Ehring, die haben dann noch ein Stück geschrieben, dass wir da weiterspielen konnten. Das war natürlich super.
Ja, das war das Prosecco-Pack, oder?
Genau, das war das Prosecco-Pack, wo ich dann auch die Judith sozusagen vorgeschlagen habe und wir seitdem auch eben zusammen Kabarett spielen. Und dann wurde die Kollegin vom Ensemble wieder schwanger und dann habe ich da nochmal die Aushilfe gemacht. Also alles in allem war ich im Komödien 5 Jahre und habe, glaube ich, 400 Vorstellungen gespielt oder so. Das war ein unfassbares Training, wirklich auch für Pointen setzen und also einfach jeden Abend wieder die gleichen Gags neu zu erfinden, so nach 40 Mal dachte ich so, ja krass, nach 80 Mal dachte ich so, oh Gott, mir ist schlecht und beim 120. Mal dachte ich, jetzt habe ich wieder eine neue Idee.
Ah.
Und das war eine sensationelle Schule und 2015 dachte ich dann, okay, jetzt habe ich irgendwie auch eine Idee ich möchte gern auch meine eigenen Inhalte einfach, ich möchte gerne selber schreiben und habe dann ja zusammen mit einer Freundin das Stück Frauen an der Steuer geschrieben und was wir dann ja auch hier in der Diesel im Studio gespielt haben und sehr lange. Und ja, genau, März 2020 sind wir dann ja mit einem neuen Stück über das deutsche Gesundheitssystem rausgekommen.
Das, in der Tat, ja, genau. Das ist erstaunlich aktuell, ja, da kommen wir gleich zu. Ich wollte nur noch mal fragen zum Prosecco-Park, das heißt, das Komödchen hat ein reines Frauenstück gemacht. Wie hast du denn das, wie ist meine Frage? Meine Frage ist, wie bist du denn sonst so eigentlich mit der Männer, wie ist denn das, mal nur mit Frauen zu spielen am Kabarett? Weil Kabarett ist, muss man ja leider sagen, Boris, ich weiß, was du denkst, aber schon auch eine ziemliche Männerdomäne. Das war schon was sehr Besonderes damals, eine Frauenensemble, oder?
Genau, deswegen das war eben auch die Idee, das war eine super Idee, da einfach mal ein bisschen die Frauenquote hochzuhalten und gut, jetzt hätte ich vier Männer organisieren ein Stück für drei Frauen. Ja, also.
Naja.
Nein, das war super. Also, und ja, also wie gesagt, Judith kenne ich, mit der habe ich zusammen studiert. Und Judith hatte noch unsere Nora, die wiederum Nora kannte. Und hat die dann ins Ensemble geholt und ja, wir drei hatten einfach eine super Zeit. Also das war einfach super lustig. Wir waren auf Tour und mit unserem Techniker, der war klasse und beziehungsweise wir hatten auch mal verschiedene, aber ja, das war eine total schöne Zeit. Und
ja.
Genau, aber irgendwann dachte ich so, okay, jetzt habe ich lange genug gelernt, jetzt muss ich irgendwie meine eigenen Sachen machen.
Ja, genau. Und dann hast du auch mehrere Sachen auch Programme, Soloprogramme, auch Duo-Programm gemacht, auch hier in Diestel an dem Studio und Boris und Melanie, ihr habt auch zusammen Projekte hier im Studio gemacht. Das waren, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Was war das?
Genau, Boris, also Boris.
Genau.
Das war ein Stück mit dem Titel Pavel Bluffka.
Richtig.
Genau.
Chronik eines sinnvoll verkorksten Lebens.
Dankeschön, ja, für den wunderbaren Untertitel. Und da ist auch was dran. Also,
das war deine Idee, ich fand's gut.
Das war, ja, ich fand's auch gut. Chronik eines sinnvoll verkorksten Lebens. Genau, und naja, es war so ein Programm, das vielleicht entstanden ist. Melanie hatte ganz schlaue Bücher gelesen und so. Aber bei mir zum Beispiel steht es auch in unserem Mietshaus vorne auf der Fassade steht Things Become Thoughts. Und das war witzigerweise der philosophische Grundgedanke dieses Programms. Also aus Dingen werden
Und du bist
aus Gedanken werden Dinge aus wie heißt es?
Bist
aus
du sicher,
Gedanken
nicht
werden Worte, aus Worten werden Taten. So, das war sozusagen der Grundgedanke. Und daraus wurde eine ziemlich schräge Story von wo fangen wir da an, wo hören wir da auf, ne, Melli, jetzt?
Ja, Boris, das
kann
man...
Ja, das kann man in zwei Sätzen gar nicht erklären. Pavel Bluffka jedenfalls hat der Menschheit sozusagen, ohne dass er das wusste, versucht, unglaublich viel zu geben, aber er hat ihr auch Unglück beschert. Also zum Beispiel gibt es ja Außerirdische und die haben... Die hatten irgendwann keine Lust mehr, ihre Navigation über diese europäischen Weizenfelder und amerikanischen Weizenfelder zu machen, wo ja dann diese Schnitzereien da immer waren. Und damit sind die ja navigiert, ist aus dem Weltall.
Ah.
Und dann haben sie Pavel verdonnert eben, also das war Erpressung im Prinzip. Dann haben sie den verdonnert dazu, ein Navigationssystem zu erfinden, wo die nicht mehr immer im Weizenfeld da rumschnitzen und sich verletzen mussten. Und sie haben dann sozusagen gesagt, okay, wir machen ein Navi mit, was kannst du uns anbieten? Und Pavel hat gesagt, Schlagerwellen, das ist es, die funken am saubersten ins Weltall. Und es ist dann eben so, dass man dann eben festgestellt hat, dass das Schlager versteckte Codes enthalten, die Navigationsanweisungen sind. Also ein Howard Carpendale-Lied ist nicht einfach ein Howard Carpendale-Lied, sondern da geht es eben darum, wie man sauber zum Supermarkt auf dem Mars navigieren kann. Und das, um solche Dinge geht es zum Beispiel bei Pavel Bluffka. Wenn man es jetzt so hört, muss ich sagen,
es klingt jetzt
eigentlich total geil. Warum spielen wir das nicht mehr?
Warum spielen wir das nicht mehr? Boris, wir werden ein Revival haben.
Oh, Melia.
Also der Abend war da, die Welt noch nicht bereit.
Nein. Diesen Pabel hatte sich offensichtlich ein gewisser Eddie für die Maria, das waren die Figuren, die wir gespielt haben, ausgedacht, um sie zu beeindrucken. Und er hat den Moment verpasst, ihr zu sagen, den Pabel gibt's nicht. Und sie hatte sich total in diese Figur, die sie erforscht hat, sozusagen als Forscherin verliebt und hat ihren Eddie nie mehr angeguckt. Und also auch da ist es schief gegangen, sinnvoll verkorkst.
Gut.
Das war's so ein bisschen.
Also das klingt ja furchtbar.
Es hat aber sehr lustige Musik.
Aber was war denn das für ein Genre? Also war das, ich meine, ihr habt es in der Distel gespielt, war das Kabarett, war das, also politisches Kabarett war es glaube ich nicht.
Nee, politisch war es nicht. Es war.
Es war schon gesellschaftspolitisch. Doch,
wir haben es. Warte mal, wir haben. Ja, gesellschaftspolitisch war es, absolut. Also, ich glaube, die Prämisse war: Glaube versetzt Berge, aber die falschen.
Ja.
Also, ne? Okay. Mhm.
Es war, warte mal, wie haben wir es genannt, Boris? Wir hatten doch dafür irgendein Wort gefunden. Es war auf alle Fälle. Guck mal, es ist auch schon echt lange her.
Jetzt ist es bei mir auch, sehen Sie, diese eineinhalb Jahre haben alles gelöscht. Das ist der
Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, echt.
Würdet ihr sagen, dass ihr einen schrägen Humor habt?
Ja, also beziehungsweise, ja, also relativ gesehen, ne? Also relativ, also zwischen Boris und mir, wir dachten so, ja, das ist doch, also so muss man es machen, ne? Also wir haben uns wochenlang bei Boris getroffen, uns in seine Küche gesetzt und uns die krudesten Dinge ausgedacht, uns schlapp gelacht. Und den ganzen Quatsch am Ende aufgeführt. Und es waren auch ein paar, die haben wirklich, also die fanden es auch wirklich sehr, sehr komisch. Ein paar haben es gar nicht verstanden. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Wir haben dann gesagt, okay, wir müssen von irgendwas leben. Das
sind
einfach zu wenige.
Und haben dann nochmal was anderes gemacht. Ja, ne? So ist es.
Genau, also leider. Aber vielleicht kann man es ein bisschen mainstreamiger nochmal aufziehen, Boris. Darüber sollten wir wirklich nachdenken. Ich finde, da waren wirklich ein paar gute Sachen dabei.
Das ist, heute müsste man natürlich jetzt echt aufpassen, weil man jetzt sagen würde, ist ja im Prinzip so, warum Querdenken nicht funktioniert, ne? Also das war es irgendwie voll gut gemeint.
Ach, aber Gott, ja. Gut, dann warten wir die Phase ab, bis das wieder weg ist.
Deswegen, genau, das muss man noch abwarten und dann kann man den wieder befreit spielen, dann genau.
Genau, ja, wenn dann hier die Welt wieder ein bisschen zurückdreht.
Aber Melanie, ich komme jetzt wieder zu dir. Du bist dann aber schon, sag ich mal, politischer geworden. Du hast dann Soloprogramme gemacht. Das Soloprogramme auch, aber auch ein Programm, wo ihr, glaube ich, zu dritt wart, Frauen an der Steuer. Und ein Programm, wo es auch drei Frauen sind, La Familia. Und Familia geschrieben mit PH, nämlich so wie Pharmaindustrie, wenn ich das richtig verstehe.
Ja,
das sind also durchaus politische Themen, also Steuerpolitik oder die Pharmaindustrie, wo du dich wirklich, also wurde, du bist die Autorin dieser Stücke, wo man sich quasi monothematisch, also diesem einen Thema an einem Abend widmet, oder?
Genau, das ist mit diesem Steuerstück so entstanden. Also das habe ich ja damals noch mit einer Freundin zusammengeschrieben. Bodo hatte irgendwann mal gesagt, was er schön daran findet, ist, oder was vielleicht auch nicht so oft gemacht wird, ist, dass man eben wirklich ein einziges Thema nimmt und das vertieft. Und dass man sozusagen nicht so von Nummer zu Nummer und so über verschiedene Themen einfach so durchwandert. Und das war aber jetzt gar nicht Absicht, das hat uns einfach interessiert und es hat auch so viel Stoff hergegeben. Eben auch das Steuersystem ist ja wirklich, also wenn man es einfach nur mal durchliest, unfassbar komisch, wenn es nicht so schrecklich wäre, aber es hat durchaus sehr viel Potenzial zur Komik an sich. Also man muss da gar nicht so viel machen.
Aber da muss man sich schon, sag ich mal, ganz schön in dem Thema verbeißen, um, sag ich mal, die Komik des Systems
zu finden.
Zu finden, ja, oder?
Also dafür haben wir dann, glaube ich, wirklich anderthalb Jahre oder sogar länger, mindestens anderthalb Jahre haben wir da recherchiert. Gut, das war jetzt auch das erste Stück, da haben wir wirklich noch länger gebraucht, um das auch zu entwickeln und auch mit den anderen beiden Spielerinnen noch und immer wieder lesen, schreiben sozusagen. Und dafür habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel recherchiert. Und das hat mich so ein bisschen bisschen mehr auf den Weg in diese Richtung gebracht. Ja, wirklich wie soll ich sagen?
Kabarettistisch.
Ja, das ist einfach so diese politischen, also diese strukturellen Probleme, die dann in der Gesellschaft so aufkommen, dass mich das einfach am meisten interessiert. Jetzt gar nicht irgendwelche nur bestimmte Personen oder so, die man vielleicht gut oder blöd findet, sondern die Struktur dahinter und was es uns irgendwie allen so schwer macht, dann damit umzugehen. Also wir hatten ja dann auch in dem Abend saßen auch in Frankfurt zum Beispiel, saß mal die Steuerfahndung in dem Abend. Und die haben uns da was Nettes reingeschrieben und meinten auch so, ja genau, so ist es. Und
ach wie schön, also die Fachleute haben es durchgewunken und haben sich amüsiert.
Absolut, absolut. Es war auch hier in Berlin, auch hier in der Distel, waren fünf Finanzbeamten drin, mit denen haben wir uns auch hinterher noch echt köstlich amüsiert. Und die haben uns noch krudere Geschichten erzählt und meinten auch, also da findet einfach kein Mensch mehr durch. Und die können einem auf eine Art auch einfach leid tun, denn die müssen das ja auch irgendwie alles, also das haben die sich ja auch nicht ausgedacht, ne? Insofern genau, geht es einfach um diese völlig irrwitzige Gesetzgebung. Und ja, diese Art der Recherche hat mich total, das hat mir total Spaß gemacht, das hat mich fasziniert, da mich wirklich in ein Thema dann irgendwie so wirklich über ein Jahr so reinzufummeln. Und und danach hatten wir dann gedacht, okay, das Gesundheitssystem, das interessiert uns, da läuft einiges schief. Und das war ja 2019, das habe ich dann
allein. Wir befinden uns also vor Corona noch?
Ja. Das war tragisch und beziehungsweise, ja gut, dann auch irgendwie aufschlussreich. Ich war dann ein bisschen informiert auf eine Art. Habe 2019 halt wie eine Blöde recherchiert über das Gesundheitssystem, die Pharmaindustrie und habe mich auch mit ein paar Leuten unterhalten, auch mit einem Mann, aus der auch in der Regierung selber war, bis 2009 und auch ein wirklich guter Kenner des Gesundheitswesens ist, habe auch jemanden interviewt, der mal bei Pfizer gearbeitet hat und auch aus den sozusagen den korrupten Gründen letzten Endes da weggegangen ist. Habe, weiß ich nicht, 180.000 Dokus geguckt und 5 Millionen Artikel gelesen. Also so kommt es mir vor. Aber es war dann natürlich ein bisschen verrückt, dass dann im März 2020 hatten wir hier in der Distel Premiere und genau zwei Vorstellungen und dann war Lockdown und wir dachten so, oh, ja, also.
Und würdest du sagen, dass deine Arbeit an dem Stück deinen Blick auf Corona verändert hat?
Also, ich hatte ja nun dieses, dieses Wissen hatte ich mir jetzt ja sozusagen so angelesen, bevor das alles anfing und dann dachte man so, ah ja, jetzt eine Pandemie, keine gute Idee, mit diesem runtergewirtschafteten System, von dem man seit Jahren weiß, dass wir kein Personal haben. Das ist massiver Druck ausgeübt worden, auch von der EU, von Brüssel, Spanien, Italien, dass sie ihre Gesundheitssysteme entweder privatisieren oder einfach massiven Abbau betreiben. Ja, das hat man dann jetzt gesehen, was es für Konsequenzen hat, wenn da mal so was passiert. Also wir haben ja noch nicht mal Ebola, wir haben jetzt ein Virus, das ist ja vergleichsweise harmlos sozusagen. Also harmlos im Sinne von im Vergleich zu Ebola. So, ne, könnte ja alles schlimmer sein. Und dann dachte man so, ja, also keine gute Ausgangssituation.
Ja.
Und was dann alles so passiert ist, dachte ich so, ja, passt ins System, zumindest das, wie ich das so verstanden habe. Ist beunruhigend, ja.
Ja. Als das mir angeguckt habe, was du da gemacht hast mit diesem Programm, mir ist eine Berufsbezeichnung für dich nochmal eingefallen.
Ach ja,
du bist, das ist schön. Ich glaube, du bist investigative Kabarettistin.
Ja, stimmt. Genau, das habe ich jetzt neulich auch. Stimmt, genau, das ist das, was mich wirklich interessiert. Also ich habe Lust auch wirklich weil mich das selber so fasziniert, diese ganzen Infos wirklich so zusammenzutragen und das dann ja einigermaßen hoffentlich irgendwie lustig auch, also so, dass man das alles so ein bisschen besser verdauen kann, weil es ja auch irgendwie schrecklich ist alles.
Ja. Naja, das ist ja eine große Kunst, das dann unterhaltsam zu machen und das ist es ja offensichtlich. Die Stücke waren ja, also na gut, bei La Familia, das ist erst noch nicht so oft gelaufen, aber bei Frauen an der Steuer, das war ja ein großer Erfolg.
Genau. Also genau, das stimmt. Ich dachte ja eigentlich, dass das mal so die Urform vom Kabarett war. Also dass es ja informativ sein soll. Etwas wird aufgearbeitet, was man vielleicht jetzt so als Bürger, wo man vielleicht auch einfach keine Zeit hat, irgendwie das alles zu recherchieren. So, jetzt habe ich die Zeit. Und Genau, das finde ich,
vielleicht
man soll
hast
das
sogar
lernen auch an dem Abend.
Ein bisschen die Zukunft des Kabaretts, denke ich, der Gedanke kommt mir gerade so, weil
ja.
Kabarett erklärt ja gerne mal dem Publikum so ein bisschen, wie es läuft, wo der, genau. Wie sagt man, wo der Hase läuft. Genau, alle Themen sind so komplex, dass man vielleicht immer mehr so in einzelne Bereiche gehen muss.
Ja, ich glaube auch. Also, weil ich finde, dieses Strukturelle, finde ich, ist wirklich wichtig, glaube ich, zu verstehen, weil ja, die Gesellschaft und die Welt ist einfach jetzt zu komplex geworden. Also das und sich an einzelnen Personen irgendwie aufzuhalten, ich glaube, da kommt man immer so ein bisschen in Teufels Küche. Man muss ja irgendwie man kann nicht 100.000 Rechnungen machen, wenn man dann irgendwann gleich MC² raus hat, dann ist das alles ist vielleicht ein bisschen übersichtlicher. So empfinde ich das. Also, dass man versucht, das so ein bisschen runter zu reduzieren und zu sagen, okay, das sind die Prinzipien, wie das funktioniert. Und dann kann das jeder so für sich hochrechnen und auch auf unterschiedliche Situationen. Ne? Und ich fand es selber einfach dann echt spannend zu verstehen und auch natürlich entsetzlich, wie dieses Gesundheitssystem funktioniert. Also manche Sachen wusste ich wirklich überhaupt nicht. Und habe natürlich auch mit Ärzten gesprochen und so. Und das ist einfach ein Wirtschaftsunternehmen und das kann eigentlich nicht sein, denn aus so einer Lage und aus Not und Leid kann man einfach kein Geld machen. Und deswegen sind wir sicherlich auch zum größten Teil in der Situation, wo wir irgendwie auch sind. Jetzt mal abgesehen von einzelnen Ärzten, die das für sich anders entscheiden, aber die können auch manchmal nicht anders entscheiden, weil die Vorgabe einfach ist, Geld zu verdienen und das Krankenhaus jetzt zum Beispiel am Laufen zu halten. Und dann ist die Intention einfach monetär. Ja? Also der Anreiz ist finanziell und das kann einfach nicht sein.
La Familia, das wird auch wieder gespielt werden an der Distel, oder?
Ja, das hoffe ich sehr. Versuche irgendwie im Herbst jetzt Termine auszuhandeln. Also wie gesagt, wir sind jetzt nur noch zu zweit.
Und woanders natürlich auch, ne?
Ja, genau, wir wollen ja weiter. Also wir haben ja hier so ein bisschen unsere Homebase eingerichtet. Das ist ja auch wunderbar, dass wir hier immer so unsere Sachen auch ausprobieren dürfen und, und dann tingeln können.
Und Termine findet man auf deiner Webseite.
Genau.
Cool.
melaniehaupt.de, genau.
Sehr gut. Na gut, die Melanie schreibt offensichtlich also ganze Stücke zu einzelnen Themen. Boris, du schreibst ganze Musiken.
Du schreibst ganze Musiken.
Zum Beispiel genau. Für ein Stück, das wir beide demnächst machen werden, hier an der Distel. Deutschland sucht den Supermieter, ist der Arbeitstitel.
Ja, ist der Arbeitstitel und ich freue mich richtig drauf, vor allen Dingen, weil du jetzt den alten Dieter Bohlen geben wirst, da bin ich natürlich total froh. Nein,
das wusste ich noch gar nicht.
Ist das nicht so? Oh, muss ich Vertragsstrafe zahlen wahrscheinlich.
Ja.
Genau.
Ja, du, aber wie arbeitest du da? Hast du sozusagen, also genau, mit Thomas Liedenlücke schreibt das Stück. Ich habe auch schon mit ihm im Podcast darüber geredet. Ich nehme an, ihr beide werdet euch schon unterhalten haben über den Verlauf des Stückes und dass ich offensichtlich der alte Dieter Bohlen bin. Bist du schon am Arbeiten an dem Stück? Schreibst du jetzt schon Musiken?
Natürlich, dafür ist es jetzt konkret noch ein bisschen früh. Es gibt schon einzelne sozusagen Rohtextfassungen und so. Und man macht sich eher so Gedanken im Moment, sozusagen wo soll dieses Lied hinführen? Also an welcher Stelle des Liedes, des Stückes steht dieses Lied?
Ja.
Was erzählt es uns? Wo ist die Wendung? Und wie könnte es dann vielleicht klingen? Also wie kann eine Musik klingen? Aber das sind sozusagen noch sehr theoretische Gedanken, die man sich jetzt erstmal ganz grob macht. Und dann kommen konkretere Textfassungen und dann wird es auch konkret.
Ja. Verstehe, du hast doch gar keine konkreten Texte, ne?
Richtig, genau. Aber es gibt schon mal sozusagen so Ankerpunkte und die lasse ich so vor mir herziehen und dann fällt mir eigentlich meistens auch was dazu ein.
Ja. Wow. Du hast eben gesagt, dass du mit deinen Schauspielschülern an der Ernst Busch Liedgestaltung machst, Interpretation. Sind da schon Leute dabei, wo du sagen würdest, ich sehe hier ein junges Kabaretttalent?
Die gibt es tatsächlich immer wieder. Also es ist natürlich so, dass an einem so renommierten Schauspielinstitut wie der Ernst Busch das Wort Kabarett immer noch nicht so gerne laut gesagt wird. Das ist ganz interessant. Also wenn, sagen wir mal als Beispiel, wir haben Aufnahmeprüfungen und da ist ein junger Bewerber und der schafft es, dass sozusagen die ganze Riege des Kollegiums lachend am Boden liegt. Dann heißt es hinterher in der Besprechung garantiert, naja, der hat halt nur Kabarett gemacht. Also ob wir den nehmen können, ich weiß ja nicht. So, dabei hat er möglicherweise ein Talent, irgendwie Dinge zu treffen, auch wenn er vielleicht in diesem Fall was anderes treffen wollte. Aber es wird nicht besonders hochgehangen, noch nicht. Aber ich arbeite dran, dass man sozusagen mehr Verständnis dafür entwickelt. Also die Schauspielerin oder der Schauspieler versucht ja sozusagen, das alles sozusagen von innen zu entwickeln nach außen. Und wir am Kabarett, wir stellen einfach mal so eine Figur hin und mit der Distanz, die wir dazu haben, können wir mit der auch alles machen. Der Schauspieler überlegt jetzt erstmal, kann ich das von meiner Figur verantworten? Ja, so. Mhm. Das müssen wir nicht. Wir sind da sozusagen, wir haben da sogar mehr Freiheiten, was eigentlich auch total toll ist. Es ist einfach eine andere Kunstform, würde ich sagen, eine andere Form des Spielens. Aber die haben sozusagen auch eine Menge Schnittpunkte und die sind halt auch total spannend. Also wenn man sagt, heutzutage erzählt ein Autor eben nicht nur über den Text was und über den Text eine Meinung vielleicht, die er da hinstellt, sondern eben auch über eine Figur und ihre Geschichte, dann wird es ja richtig spannend. Ne? Wenn ich als Zuschauer sozusagen verschiedene Figuren nebeneinander habe, die möglicherweise verschiedene Meinungen vertreten und von woanders herkommen und ich kann sehen, woher kommt denn der Typ und wie ist es dazu gekommen, dass das jetzt passiert ist in seinem Leben und so, dann wird es ja spannend. Und da sind wir ganz nah mit unseren Künsten sozusagen.
Ja. Cool, ja, siehst du, ich kriege ein richtig schlechtes Gewissen, wenn du das sagst, dass man das als Schauspieler von innen holt.
Das habe ich jetzt einfach mal grob unterschieden. Seid die Schauspieler, ich bin ja gar kein gelernter Schauspieler, aber wenn ich mir das jetzt so in den Jahren anschaue, dann ja.
Aber das ist ja vielleicht der Witz. Ich meine, hier an der Distel, wir sind ja fast alles, sage ich mal, ehemalige ernsthafte Schauspieler, die Melanie ja auch. Sind es natürlich auch irgendwo immer noch in anderen Bereichen. Aber ja, das ist vielleicht auch die Freiheit im Kabarett, dass wir das, so wie du sagst, einfach manchmal so eine Figur der Komik willen, des Stückes willen, einfach mal so ausstellen kann, hier auf die Bühne packen kann, ohne das und das dann vielleicht später zu, weiß ich nicht, zu füllen oder wie wir Schauspieler so reden.
Ja, genau. Ganz spannend. Und da gibt es durchaus also sehr komisch begabte Talente immer wieder tatsächlich. Ich habe das ja auch begonnen, immer mal wieder Studierende hier an die Distel zu holen. Der letzte Versuch, der war vor eineinhalb Jahren. Ich wollte tatsächlich ein Katerfrühstück machen.
Richtig.
Das war aber genau in den Iden des März sozusagen. Und wir konnten nicht mehr frühstücken, weil dann schon Corona da war. Und was? Jetzt das ist so weit weg jetzt, dass man irgendwie sagt, wir machen ein gemeinsames nachmittägliches WG-Kater-Frühstück. Das ist völlig undenkbar gerade.
Das ist sowieso, finde ich, ein Phänomen, dass viele Ideen, die man vor Corona hatte, natürlich einfach auch, weil die Zeit vergangen ist, aber einem doch jetzt sehr angestaubt vorkommen. Was denkt ihr da? Brauchen wir alle ganz schnell ganz viele neue Inhalte? Haben wir uns verändert? Wie weit muss Kabarett sich verändern? Jetzt riesengroße Frage an euch beide.
Naja, also zum Beispiel mit Melanies Stücken sieht man ja, wie aktuell sie eigentlich sind. Also was jetzt Corona zum Beispiel gezeigt hat, war ja eigentlich nur, es hat sozusagen genau diese Mängel, die es eben gibt, nochmal sozusagen an die Oberfläche gebracht. Also dass jetzt jeder doch mitgekriegt hat mit dem Gesundheitssystem, ist es halt so möglicherweise. Und das ist an vielen anderen Stellen auch passiert. Ne? Also aus meinem Erfahrungsbereich kann ich sagen, im Bildungssystem hat man es jetzt besonders gemerkt. Also ich als Vater von Kindern kann sagen, das hat nicht so richtig dolle funktioniert. Und da muss man vielleicht ran natürlich sozusagen, ob wir jetzt alles neu erfinden müssen, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, inwieweit sich das alles dauerhaft verändert. Also, aber es geht ja auch darum, wieder sozusagen aus dieser Angstspirale, in der sich die Menschen so befinden, irgendwie wieder rauszukommen. Deswegen, wir sind ja alle so aufgeregt die ganze Zeit. weil sich so viel geändert hat und irgendwie es zu schaffen, irgendwie wieder mit ein bisschen Mut in die Zukunft zu blicken, das wäre natürlich eine Aufgabe des Kabaretts, wenn ich merke, wenn ich dann anfange, ich bekomme sozusagen, ich werde ja eingeladen, quasi meine eigenen Probleme anzuschauen und die es so gibt und darüber zu lachen. Und wenn ich das wieder schaffe, dass ich darüber auch mal lachen kann, ist ja viel gewonnen sozusagen. Also das Kabarett ist an der Stelle goldrichtig, finde ich.
Wenn sie uns dann spielen lassen.
Wenn sie uns dann spielen lassen, das ist auch schon wieder die Sache mit der Angst. Also, ne? Ich denke, unser Supermieter-Programm ist für Anfang Oktober anvisiert. Und wenn sich Delta so schön so gemein durchsetzt sozusagen, wie es zu befürchten ist, dann wissen wir ja noch nicht, was da so kommt.
Mal gucken, ne? Ob denn auch
Toi, toi, toi. Also,
ob nur die Inzidenz steigt oder ob auch die Fälle schwer sind. Ne? Also das hoffe ich, dass Sie das dann ein bisschen differenzieren.
Ja, das stehen ein paar schwierige Entscheidungen an in dieser Differenzierung. Auch wenn ich mir, du hast eben schon die Kinder erwähnt sozusagen, was die Sommerferien angeht und wie die Schule nach den Sommerferien weitergehen wird, das kommt mir ein bisschen vor wie letztes Jahr. Also ein Konzept außer Lüften und vielleicht haben wir dann auch keine Maskenpflicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Wie wird das weitergehen nach dem Sommer?
Ja, Sie haben auch kein Konzept. Also wenn man so guckt, es gibt diese Fördertöpfe, wo man als Schule Lüfter zum Beispiel beantragen kann und solche Sachen. Dann fragt man da bei der Schule nach und die sagen, das ist jetzt so ein Ding, steht ja aktuell nicht an. Also die beantragen das nicht mal. Da ist so auf allen Ebenen erstmal ist alles wieder eingeschlafen, weil im Moment ist ja gerade ganz okay. Die Schule selbst hat auch kein großes Interesse, wie mir scheint, irgendwie jetzt da von sich aus ein bisschen tätiger zu werden. Man wird dann, also das ist so meine Vermutung, ne? Jetzt sagen alle, wenn jetzt die Inzidenzen steigen wieder, aber jetzt irgendwann muss ja mal so eine Maskenpflicht fallen, wenn jetzt jeder ein Impfangebot hatte. Dabei vergisst man, dass die Kinder natürlich keins haben. Die können sich das halt nicht aussuchen, ob sie geimpft werden wollen oder nicht oder so, weil man es noch nicht weiß. Und also sie kriegen keins. Und das heißt, die sind in jedem Fall diejenigen, die wieder Pech haben werden sozusagen, wenn es hart auf hart kommt. Und das ist eigentlich schade. Wirklich, wie du sagst, dass da kein Konzept gibt, irgendwie zu sagen, wir wollen unbedingt, dass die Unterricht haben. Und ich möchte es nicht mehr haben wie im letzten Lockdown, dass ich da irgendwie an 3 von 5 Schultagen mit meiner Tochter, also als es diesen Wechselunterricht gab, war sie 3 Tage zu Hause und 2 Tage in der Schule. Und an diesen 3 Tagen bin ich sozusagen derjenige, der die Aufgaben mit dem Kind macht. Das sind nicht die Lehrerinnen und Lehrer aus der Schule. Und dann hast du am Elternabend, den es so in Kacheln dann gegeben hat, gesehen, wer da so an dem anderen Ende der Empfangsgeräte sitzt. Und dann sitzt da auch zum Beispiel so ein 14-jähriges
Mädchen. Ach so, in Kacheln, Mädchen, du meinst auf Videokonferenz.
Zoom oder so, Videokonferenz. Ja. Unser Zoom an der Schule heißt Blue Button und funktioniert nicht so gut. Das kann man dann als Eltern auch, du kennst es ja, kann man als Eltern ja auch wunderbar dann an so einem Elternabend beobachten, wie das technisch eine Katastrophe ist. Und das haben unsere Kinder jetzt sozusagen dann ein Jährchen halt so gehabt. Und ja, dann siehst du halt auch, meine Tochter ist in der 4. Klasse und dann siehst du da am anderen Ende der Geräte zum Beispiel so eine 14-Jährige sitzen und dann fragt die Klassenlehrerin, die sozusagen die Eltern begrüßt, was sie denn da so tut und sie sagt, naja, meine Eltern, die verstehen das hier ja nicht und ich habe ja auch immer die Aufgaben mit meinem kleinen Bruder gemacht. Und das sind so die Sachen, wo du so denkst, aber da ist doch ganz viel, du kannst auch nicht die Verantwortung einfach so nur so wegdelegieren und nicht hingucken, das ist so traurig. Und da müsste man sich viel mehr einfallen lassen. Ich fand insgesamt überhaupt den Umgang mit der, also ich habe ganz viel verstanden sozusagen und eingesehen, all diese Hygienemaßnahmen und so. Das ist ja auch, so was sollst du machen, das ist ein Virus und nicht eine böse Erfindung von irgendwem. Aber es ist so unkreativ gewesen. Und das habe ich da so total gemerkt, dass da keiner Lust hatte, mal so die Fantasie ein bisschen spielen zu lassen, wie es besser geht. Also keine Ahnung, wie es werden wird. Ich holt mich doch mal gerade raus aus meiner
Ach so, nee, alles gut, bitte dich.
Depression, in die ich mich hineinrede.
Ach so, aus also dem Monolog
doch,
kann ich,
dass es besser wird.
Aus dem, da kann ich dich rausholen.
Irgendwann schon, Boss.
Ja, irgendwann
toll.
Schon.
Schon. Ja, es ist schon, das ist natürlich krass, dass man die Kinder da irgendwie, ja, wie soll man das nennen? Weiß nicht.
Naja, hinten überfallen
vergessen
ist.
Hat oder beziehungsweise, also man hat einfach, hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, mein Gott, jeder kann da so vor sich hin mutmaßen irgendwie, was denn diese Regierung sich dafür Gedanken gemacht hat und dann fallen irgendwie Sachen hinten rüber. Also was man vielleicht ein bisschen sagen kann, dass es Prioritäten gibt. Die Kinder und die Kultur, also die Cars haben keine. zwei Cars.
Die Katzen.
Scheint, also das fände ich interessant, wenn die Gesellschaft vielleicht für sich mal entscheidet, ja, vielleicht haben wir auch andere Werte noch oder vielleicht gibt es Dinge, die sind vielleicht jetzt nicht so greifbar monetär, am Ende natürlich schon, weil langfristig gesehen, glaube ich, ist es gut, wenn auch die Kinder irgendwie, wenn sich darum gekümmert wird und auch die Kultur ist ja vielleicht nicht ganz unerheblich, gerade in schwierigen Zeiten, da vielleicht einfach auch noch eine Auseinandersetzung stattfindet, diese völlige Vereinzelung und Vereinsamung. Ich weiß nicht, ich bin ein total analoger Mensch. Für mich ist das einfach nur der Horror. Ich finde diese Geräte hier keine Alternative für den zwischenmenschlichen energetischen Austausch, den man zusammen mit Publikum hat und entwickelt. Und ich glaube, dass das oder zumindest, ja, für mich ist das unfassbar wichtig. Also wenn ich sehe, wie ich mich gefühlt habe, dann denke ich so, also so hat mein Immunsystem irgendwie gar nichts mehr zu bieten.
Ja. Aber also, Melanie, du hast bereits jetzt wieder Auftritte gehabt, oder? Jetzt vor kurzem.
Ja, zwei.
Toll.
Und einen habe ich noch. Also das war es dann auch. Ich habe jetzt...
Wie würdest du die Stimmung beschreiben?
Scheiße.
Ah.
Also gut, ja, genau. Also ich habe 8 Monate nicht gearbeitet, dann hatte ich einen Auftritt mit Judith, genau, da haben wir dann das Pharma-Stück einmal tatsächlich auch online gespielt, da waren wir aber froh, okay. Die haben das sehr gut organisiert, da haben wir dann diese Duo-Fassung zum ersten Mal gemacht und das war sehr schön, es war, ist auch ein toller Laden da in Nienburg im Kulturwerk. Okay. Und dann habe ich jetzt noch zweimal mein Hauptquartier, mein Solo gespielt und dann spielen wir im Juli noch einmal auch das Pharma-Stück und das war's dann. Also ich weiß nicht, Leute stellen sich das wahrscheinlich irgendwie so einfach vor, ja, dann spiel doch jetzt draußen oder so Open Air. Meine Spielzeit geht von September bis Juni. Leider nicht von Juni bis September. Das heißt, ich bin überhaupt nicht drin in diesem Open-Air-Business. Ne? Das ist ja, sind ja auch immer, ja. Also das muss man sich ja erarbeiten, sowas. Und das dauert Jahre, und bis man da die richtigen Kontakte hat. Also ich habe jetzt halt einfach keine, weil ich habe da nie gespielt in der Zeit. Und deswegen ist jetzt auch überhaupt nichts entstanden. Beziehungsweise eine einzige Sache wurde tatsächlich abgesagt, weil Open-Air muss man sich reinziehen, 75 Minuten ohne Pause. Keine Getränke, damit die Leute sich nicht begegnen. Alles draußen. Ne? Und geimpft, genesen, getestet, keine Ahnung. Und dann muss man schon sagen, wenn man dann so ein Fußballspiel sieht, dann denke ich so 75 Minuten ohne Pause. Vielleicht kriegt auch jeder noch einen Ball. Ach, das war auch mal noch eine Zeit lang. Also man durfte keine Requisiten ja irgendwie weitergeben.
Ja.
Dachte ich so, jeder einen Ball und wahlweise noch Plexiglasscheiben zwischen den Spielern. 1,5 Meter Abstand. Ja, wer so nicht spielen kann, Pech gehabt, denkt euch was aus. Das sind ja so ein bisschen die Vorgaben für uns. Und also da muss ich schon sagen, also da, das kann ich nicht mehr mitgehen. Das ist sowas von stranguliert, diese Branche. Zumindest das, was ich erlebe, das mag ja für andere auch anders sein. Und haben da andere Möglichkeiten oder so, aber aus meiner Perspektive, also für mich ist es so, ich habe da dann die einzige Open-Air-Veranstaltung dann eben absagen müssen, weil es einfach nicht zu machen ist.
Also wir stellen fest, es gibt Missverhältnisse und irgendwie haben sie alle mit Geld zu tun.
Ja, wahrscheinlich, wie das so ist in dieser Welt, ist, also wer jetzt noch nicht begriffen hat, dass es um Lobbyismus geht, der weiß ich nicht. Also,
Naja, wir haben ja zum Glück demnächst quasi die Chance, eine neue Regierung zu wählen.
Noch
sozusagen zum Schulanfang. Wie empfindet ihr den Wahlkampf so bis jetzt? Wir können ihn ja leider, der Distel bleibt ja nur gerade dieser Podcast hier sozusagen, das kabarettistisch zu begleiten. Habt ihr da vielleicht spitze Anmerkungen?
Ach du lieber Gott, ich glaube, das gucke ich mir, das kann ich mir gar nicht angucken. Also, oder das kann ich nicht, das ist. Also in Zeiten dieser Digitalisierung und dieser asozialen Medien, wie ich sie gerne nenne, denn für mich hat das nichts Soziales. Also man kann da was organisieren und so, das verstehe ich schon, aber die Art und Weise, wie da gelyncht und gemobbt wird und was das immer für Dynamiken ergibt, also ich meine, diese Algorithmen sind da drin und so funktioniert das anscheinend. Jedenfalls geht das ja immer rasant, dann wird einer hochgelobt, dann wird einer fertig gemacht. Also da müsste man einfach mal ganz anders recherchieren, um sich da irgendwie selber eine Meinung zu bilden. Ich finde die Online-Medien da unfassbar anstrengend. Das ist jetzt auch nicht, ich kann mich so nicht informieren irgendwie. Das ist, kann ich auch nicht zu sagen, möchte ich auch nicht. Also,
ja, bist du Zeitungsleserin?
Du meinst jetzt so Papier?
Ja, ich nehme auch E-Paper.
E-Paper, ja genau. Nee.
Ich bin das. Nicht.
Ah, krass.
Ich finde das, eben gerade eine gute Möglichkeit, sozusagen, wenn man nicht in den sozialen Medien sich verheddern will, dass man Printmedien liest, die kann man ja auch digital lesen, wenn man da affin ist, dann ist das, ist ja unproblematisch sozusagen. Und da finde ich, wird man immer noch ganz gut informiert, ehrlich gesagt. Und da bilde ich mir meine Meinung und der Wahlkampf ist mir dann, wurscht, ob sich Frau Baerbock versprochen hat oder sonst irgendwas.
Das ja, es ist lustig, so dass Thema. Du versprochen sagst, weil das natürlich, sich zu versprechen, ist natürlich eine Kleinigkeit. Aber du willst damit auch sagen, dass es manchmal, zumindest mein Eindruck, bei Frau Baerbock gerade auf Dingen rumgeritten sind, die vielleicht im Vergleich nicht ganz so schlimm sind? Oder was denkt ihr?
Ach so, ja, die sozusagen die Lebenslaufaffäre, reden wir von
zum der? Beispiel, ja.
Zum Beispiel, genau, habe ich nicht so richtig kapiert, ist bescheuert gewesen, wäre für mich jetzt nicht ein Hinderungsgrund sozusagen, aber die Tatsache, dass sozusagen dann, also was mich dann eben stört an den sozialen Medien ist, dass man halt dann sozusagen darauf eindrischt, und sich gar nicht weiter inhaltlich bemüht. Also es geht ja auch zurzeit gesellschaftlich gesehen immer darum, dass man auf der richtigen Seite steht und nicht, dass man Argumente gut austauscht. Und das ist eigentlich total schade. Deswegen lese ich ja einfach verschiedene Argumente und rede im Freundeskreis vielleicht über Dinge, die mich bewegen und so. Und da kann man sich ja auch in Stimmung bringen und dann irgendwann zu einer Wahlentscheidung kommen. Das finde ich irgendwie, oder ich schreibe mal meinem Abgeordneten aus Schöneberg irgendwie und frage den, wie er zu was steht. Das habe ich auch schon gemacht, als es so um die Schulpolitik ging und so. Und das finde ich irgendwie wertvoller, als jetzt irgendwie zu gucken, ob auf TikTok irgendwie irgendwer weiß. Das ist mir egal.
Das ist mir irgendwie egal. TikTok ist jetzt vielleicht auch nicht so das Medium dafür. Aber
oder Twitter oder so, das ist ja alles, ne, das verkürzt alles.
Also naja, Twitter ist ja schön, und TikTok ist schon nochmal ein Unterschied, aber ja.
Naja, ich wollte, genau. Natürlich ist es ein Unterschied, dennoch sozusagen dieses, ich muss alles auf ganz kurze Punkte bringen und so. Ich habe da überhaupt das letzte Mal drauf geschaut, irgendwie bei dieser Alles-Dicht-Machen-Aktion, die ich nicht mal mitbekommen hätte, wenn nicht sozusagen ein mit mir bekannter Mensch sozusagen genau dafür geworben hätte, dass ich mir das mal anschauen soll, weil dieser Mensch da vorgekommen ist. So, genau. Was war jetzt die Frage? Verflixt? Jetzt hänge ich.
Nein, wir waren im Wahlkampf.
Wo man sich informieren kann.
Ja. Genau, wo man sich sozusagen so informieren kann. Und dann landete ich eben auf Twitter. Genau, das ist es. Und habe mir so angeschaut, wie so eine Diskussion geht. Und die Diskussion geht ums Recht haben und bei den Richtigen dabei sein und gar nicht so sehr um was meinst denn du, was meine ich? Und ich könnte auch meine Meinung mal ändern oder so. Ich will das ja gar nicht. Und das ist sozusagen, deswegen bin ich total für den persönlichen Austausch über diese Themen. Und ich glaube, da kommt immer noch am meisten rum.
So. Mhm.
Gibt's? Also ich kann es wirklich nur jeder und jedem empfehlen, irgendwie sich zu informieren, in möglichst vielen Quellen und nicht nur der einen, die mir angeboten wird, und den Termin freizuhalten für den Wahltag und hinzugehen. Also wenn ich sozusagen sage, ich muss wählen, weil nicht wählen ist noch beschissener, und dann muss ich mich entscheiden. Und dann muss ich irgendwie, für mich brauche ich dann auch ein bisschen Grund, mich zu entscheiden. So. Und den suche ich mir. Und nicht nur
im Wahlkampf. Ja, vielleicht kann man auch mal Wahlprogramme lesen. Ne? Also ich meine, wir haben ja auch die Pflicht, uns zu informieren. Also es ist ja nicht so, also ne, als Bürger hat man Rechte und auch Pflichten, und dann kann man sich ja auch mal informieren und das vielleicht mal durchlesen. Und
ja, der Staat ist ja jetzt auch kein sozusagen, ist ja eben nicht so eine Firma, bei der ich was bestelle und dann erwarte ich, dass das schön geliefert wird, sondern ich bin ja Teil des Ganzen. Ne? Ja, das finde ich eine gute.
Ja, Argumente wären mal wieder schön. Ne?
Argumente, und was auch Boris meinte, so naja, große inhaltliche Themen.
Ja.
So. Also es ist ja nicht so, dass im Moment nicht sehr viel anstehen würde.
Es steht jede Menge
nicht an. Nicht zu sagen alles eigentlich. Ne?
Ja, es geht
Leben an sich.
Es geht mal wieder um alles.
Ja.
Gibt es Dinge, die euch hoffnungsvoll in die Zukunft schauen lassen?
Ja, also bei mir zum Beispiel, wo ich ja eben so gejammert habe, wie geht die Welt mit den Kindern um und so, wenn ich aber meine Kinder sehe und wie die das schaffen, durch sowas durchzustapfen, irgendwie mit welchem Mut die in die Zukunft gehen, muss ich echt sagen, und wie fröhlich. Da gibt es ja noch mehr wie die. Und ich glaube, die meisten Kinder sind in Wahrheit so, wenn man sie nicht jetzt kompletto runter macht mit irgendwelchen komischen staatlichen merkwürdigen Eingriffen wie in den letzten 1,5 Jahren. Also wenn man mal ein bisschen guckt, dass man die machen lässt, das sind ja die, die dann später noch leben. So, und das ist doch gar nicht schlecht eigentlich. Das sind ja ganz fröhliche Kerlchen. So, und da kann man ja dann schon in die Zukunft gucken. Und das sind soziale Wesen, und das, was wir manchmal ein bisschen verlernt haben, das können die einfach so. Das ist eigentlich total toll, und von daher muss man sich jetzt nicht grundsätzlich nur Gedanken machen, dass die Welt oder wann die Welt untergeht. Ich glaube, es gibt noch eben wirklich noch ein bisschen Hoffnung.
Ja. Sehr gut. Das ist doch ganz gut. Melanie, kannst du da noch einen draufsetzen?
Draufsetzen? Nee, absolut nicht. Hoffnung. Also langfristig, glaube ich, wird sich schon wieder, werden sich vielleicht die Dinge auch ein bisschen regeln. Ich glaube auch, dass wenn jetzt im Herbst einfach eine sehr lange Kanzlerschaft beendet, dann ist manchmal ist ja auch gut, wenn sich die Dinge einfach verändern.
Veränderung an sich, ja.
Bewegung in den Raum kommt und vielleicht aus dieser Alternativlosigkeit auch wieder eine Diskussion entsteht, was ich persönlich total vermisse. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist da oben schon so alternativlos, und dann ist es auch unten irgendwie alternativlos, beziehungsweise dann, ja, dieses richtig und falsch, dieses gehöre ich zu den Richtigen, gehöre ich zu den Falschen, und dieses auch mal wieder Meinungen aushalten, also Meinungen, die in der Mitte liegen, ja, also ich rede jetzt nicht von extremen Meinungen, die irgendwie strafrechtlich verfolgt werden sollten, sondern einfach von einer Meinung, die man eben einfach aushalten muss, und dass vielleicht auch, ja, verschiedene Sichtweisen auch ihre Berechtigung haben, und das fände ich schön, wenn es irgendwie einfach mal wieder mehr Diskussion gäbe und mehr ein aufeinander zugehen und zu gucken, so haben wir denn irgendwie vielleicht noch eine kleine Schnittmenge und können wir da was finden und nicht nur, was trennt uns hier und was finde ich alles scheiße an dir.
Genau, darüber hast du ein Lied geschrieben, oder?
Hab ich, ja, stimmt, genau. Ach, hast du das gesehen? Ja.
Hab ich das gesehen, ich bitte dich.
Das Mittelfeld, ja, genau.
Das Mittelfeld auf deiner Webseite.
Genau, das macht mir irgendwie Sorgen, die Art der Diskussion, aber das hat auch mit diesen Medien natürlich klar zu tun. Also das ist, glaube ich, finde ich, eine der größten Herausforderungen, dass dieses Medium mit seinen Algorithmen, also dass die Kinder lernen, damit umzugehen. Ich befürchte, so diese erste Generation ist da jetzt so reingeschlittert und ist jetzt schwer abhängig oder so, keine Ahnung, man sieht sie ja wirklich nur noch vor ihren, also ich habe bis heute kein Smartphone, ich verweigere das. Habe mich auch nie auf irgendwelchen Medien angemeldet. Mich hat das schon 2007 nicht interessiert, als Zuckerberg da mit seiner Freundschaftsanfrage rauskam. Ich dachte so, also ich weiß nicht, aber so, das ist nicht mein Verständnis von Freunden, das hat sich gehalten. Ich finde, dass man sieht, was es, also gerade in den letzten 1,5 Jahren, wo ja diese Medien einfach noch eine Präsenz bekommen haben und das Analoge einfach verdrängen konnten auch, finde ich, sieht man, dass das keine gute Richtung nimmt. Und ich glaube, der Umgang damit, der wird wichtig. Und das hat natürlich auch was mit dem Schulsystem, mit Bildung zu tun. Und die Kinder müssen wissen, worauf sie sich da einlassen. Und ich hoffe, dass man diesen Leuten irgendwann diese Algorithmen verbietet. Aber gut, das wird ein langer Kampf werden. Aber das wäre sozusagen, das wäre mein persönliches nächstes Thema.
Verstehe. Ah ja, ernsthaft jetzt, nächstes Thema für ein Programm?
Ja, doch, also ich finde, also ich kann mich nicht ganz entscheiden. Also ich finde ja auch Ernährung einfach, also die
das klingt sehr gut.
Die Lebensmittelindustrie, ne? Ja. Ernährung, also das, und damit zusammenhängt natürlich auch die Medien. Also ja, vielleicht, ich habe so ein paar Themen, die ich irgendwie jetzt sehr grundsätzlich finde und die.
Ja,
und
Ernährung, so, ja.
Ja, große Player sind, ja, Entschuldigung.
Ich bin dazwischen gegangen. Ja. Ja,
die jetzt einfach gerade sehr viel verändern und wo man ja auch sieht, Ernährung zum Beispiel. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich total verrückt finde. jetzt seit anderthalb Jahren, also Jens Spahn hat, glaube ich, letzten April schon gesagt, oh Gott, wir haben 40% Risikogruppen. Ich weiß nicht, die meisten haben Diabetes, wegen schlechter Ernährung oder weil sie zu dick sind, Hochblut, Hochdruck. Also es ist, sagen wir mal, es ist anscheinend ein ungesunder Lebensstil. Ganz wenig höre ich irgendwie so, Leute, ernährt euch doch mal anders oder so, ne? Dass es da mal so Kampagnen gibt, auch von der Regierung, so hier, das und das ist gut. Ich sehe das irgendwie nicht. Das wundert mich total. Es wäre ja eine Möglichkeit, auch zu sagen, hier, um unser Gesundheit, also langfristig natürlich kann man das jetzt alles nicht schnell ändern, aber ich finde, dass Ernährung einfach, also ich meine, das ist ja nun offensichtlich die Basis. Also wie kann man sich nicht wundern, dass 40% anscheinend Risikogruppe sind. Stattdessen wird gesagt, ja, oh Gott, wir sind Risikogruppe, die müssen wir schützen, aber vielleicht, also das muss man natürlich, aber dann kann man sich auch fragen, oh Gott, wir haben 40% Risikogruppe? Wie verrückt ist das denn? Also, und warum eigentlich? Und was können wir da machen, langfristig gesehen, nachhaltig und nicht einfach Medikamente reinballern? Und das finde ich, ist ein interessantes Thema.
Ja, das klingt nach einem Thema für dich. Du scheinst, schon anzubeißen, um im Bild zu bleiben.
Ja, das ist was die Zeit gezeigt hat, ist sicherlich, also die Themen liegen ja dann nur so darum. Und was uns alles noch sehr beschäftigen wird. Und diese Medien und die Ernährung. Also ich glaube, das sind zwei Sachen, die sind, finde ich, sehr wichtig.
Sehr gut. Boris, dich brauche ich nach Projekten in der Zukunft nicht fragen, weil ich ja weiß, dass wir beide zusammen hier den Supermieter an der Distel machen werden und du bist an der Ernst Busch. Oder gibt es noch etwas, was ich bewerben kann hier?
Das kommt jetzt darauf an, wann das herauskommt. Wenn wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung sind, dann kann ich sagen, ich gehe gleich zu einer Probe mit meinen Studierenden. Wir haben aber schon in zwei Tagen öffentliches Vorsingen. Und was dabei jetzt herauskommt, ist gerade so eine Art kleiner Liederabend. Und da geht es eben genau um das, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich jetzt ist irgendwie gerade dieser Lockdown vorbei und wir haben eine Grundsituation, die ist, die alle wollen mal wieder Urlaub machen, weil sie das so dringend nötig haben und die hocken jetzt da an der Flatrate Cocktailbar irgendwo am Strand und trauen sich noch nicht mal die Maske abzunehmen und da kommen dann so die ganzen Wünsche und Hoffnungen und was man alles so an Angst und raus an diesem Ort und das proben wir gleich, mal gucken.
Und dann ist aber schon in zwei Tagen Aufführung.
Da ist dann schon in zwei Tagen Aufführung, okay, dann gibt es aber im Herbst sozusagen das Ganze dann nochmal sozusagen Songs dieser Studierenden in deren AFO, das ist nämlich der Abschlussjahrgang, AFO ist das allgemeine Abschlussvorsprechen. Und da werden sie dann ihre coolsten Songs dann auch nochmal singen neben ihren großartigen Szenen, um das dann öffentlich zu zeigen. Ich hoffe, wir sind dann öffentlich. Also ja, jetzt momentan dürfen wir auf unsere 100-Personen-Bühne 40 Personen lassen. Immerhin, das ist sowas wie ein richtiger Auftritt.
Ja, das wäre dann in der Ernst-Busch-Hochschule.
Genau.
Also ja. Dann, also zumindest ich kann ja schon mal in zwei Tagen kommen, wenn dieser Podcast hier läuft.
Die anderen nicht. Es gibt auch einen Livestream, den kann ich dir empfehlen, falls du das noch aushältst.
Ach, Quatsch jetzt hier, Livestream. Na gut, das einzige digitale Medium, was ich mir reinziehe, sind Podcasts. So, jetzt wisst ihr es. Es war eine große Freude, mit euch diesen Podcast hier zu machen. Ich hoffe, dass viele andere Leute da auch Freude dran haben. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht.
Absolut.
Total.
Schön. Das nehme ich so an, diese Antwort. Und dann vielleicht machen wir das eines Tages hier bald mal wieder und wir werden uns bestimmt in der Distel bald wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Tschüss, liebe Melanie.
Ja, tschüss und danke für die Einladung.
Und tschüss, lieber Boris.
Tschüss, lieber Rüdiger. Hat viel Spaß gemacht. Danke.
Bis dann. Tschüss. Und das war mein Gespräch mit Melanie Haupt und Boris Leibold. Und da sie natürlich jetzt furchtbar Lust bekommen haben, die beiden mal live auf der Bühne zu sehen, lohnt sich bei meiner lieben Kollegin Melanie Haupt immer der Blick auf ihre Webseite melanie-haupt.de. Da gibt's natürlich den Unterpunkt Termine und da sehe ich Termine für alle Programme, über die wir hier gerade gesprochen haben. In Dresden, in Hamburg, in Köln, in Stuttgart. Also da ist einiges dabei und da werden Sie auch Termine finden. Den guten Boris Leibold sehen Sie leider im Doppelpack mit mir zusammen. Leider sage ich natürlich nur wegen mir, hier an der Distel in dem Programm Deutschland sucht den Supermieter. Das ist ein Arbeitstitel, der kann sich noch ändern. Premiere haben wird das Stück aber auf jeden Fall am 8. Oktober, kurz nach der Bundestagswahl, hier an der Distel im Admiralspalast, im Vorderhaus des Admiralspalastes in Berlin. Mit Kabarett Intim geht es natürlich auch weiter. Wir gönnen uns eine kleine Sommerpause. Es wird weitergehen am 17.8. mit zwei ganz fantastischen Gästen, die ich Ihnen leider noch nicht verraten kann. Ganz einfach, weil ich sie noch nicht weiß. Lassen Sie uns gerne eine Bewertung da, wo immer Sie uns gerade gehört haben. Zur Not natürlich auch gerne im Gästebuch, im digitalen Gästebuch der Distel auf distel-berlin.de. Und dann sage ich an dieser Stelle wie immer, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.
Kaba, Kaba, Kaba. Wir lieben Kabarett Intim.